Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sonntag Tax Talk, dem Steuerpodcast von Sonntag. Mein Name ist Michael Ammer, ich bin Partner und Steuerberater bei Sonntag und wir haben heute das Thema die Kaufpreisaufteilung im Grundstückskaufvertrag. Und da freut es mich ganz besonders, meinen Kollegen, Herrn Daniel Michel, zu begrüßen. Der Daniel Michel ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf das Immobilienwirtschaftsrecht. Hi Daniel, freut mich.
Hi Michi, danke für die Einladung und toll, dass wir heute über die Kaufpreisaufteilung sprechen können. Ich habe nämlich gerade einen Mandanten, der würde gern sein Grundstück veräußern, das mit mehreren Gebäuden bebaut ist. Und im Rahmen der Kaufvertragsverhandlung kam jetzt ein Käufer auf uns zu und der möchte eine ganz konkrete Aufteilung des Kaufpreises in den Kaufvertrag mit aufnehmen. Und da dachte ich mir, spreche ich doch am besten gleich mit dir, was es da denn steuerlich auch zu beachten gibt. Kannst du uns da vielleicht kurz abholen und die steuerlichen Aspekte beleuchten?
Ja klar, sehr gern. Und vollkommen richtig, da gibt es auch steuerliche Implikationen bei diesem ganzen Thema. Denn grundsätzlich, so werden es die meisten auch kennen, vereinbart man im notariellen Kaufvertrag einen Kaufpreis für das Grundstück. Jetzt besteht das Grundstück aber nun mal auch schon zivilrechtlich aus dem Grund und Boden und dem Gebäude. Und hier bietet es sich steuerlich durchaus an, den Kaufpreis aufzuteilen und somit vertraglich festzulegen, welcher Kaufpreisanteil denn auf den Grund und Boden entfällt und welcher Kaufpreisanteil auf das Gebäude.
Okay, und das heißt, ich brauche dann immer eine kaufvertragliche Regelung dazu oder was würde passieren, wenn ich jetzt gar keine Regelung dazu treffe?
Genau, vollkommen richtig. Ich brauche hier eine ausdrückliche Regelung im Kaufvertrag. Wenn diese Regelung fehlt, nicht eindeutig oder aber auch völlig an der Realität vorbei ist, dann wird diese Kaufpreisaufteilung von der Finanzverwaltung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht übernommen, nicht akzeptiert. Und der Kaufpreis ist dann mit Hilfe dieser sogenannten BMF-Arbeitshilfe aufzuteilen. Und hier finden dann typisierte Bewertungsverfahren Anwendung, um festzustellen, wie viel hat es der Käufer bezahlt für den Grund und Boden und fürs Gebäude.
Okay, und daraus können sich dann wahrscheinlich auch negative Folgen für die Parteien ergeben. Was sind denn die steuerlichen Interessen, die dahinterstehen beim Käufer und beim Verkäufer bezüglich der Kaufpreisaufteilung?
Ja, sehr gute Frage. Darauf habe ich schon gewartet. Man muss sich überlegen, warum macht man das ganze Spiel überhaupt? Und warum belasse ich es nicht einfach bei einem Kaufpreis, der nicht aufgeteilt wird? Da muss man jetzt überlegen, welche Interessen hat jetzt an so einer Aufteilung der Käufer und welche Interessen verfolgt unter Umständen auch der Veräußerer. Der Käufer, ganz klar, hat das Interesse, über diese Kaufpreisaufteilung dem Gebäude einen möglichst realistischen, aber auch möglichst hohen Wert beizumessen. Warum? Weil nur der Kaufpreis, der aufs Gebäude entfällt, die Höhe der Abschreibung beeinflusst und somit auch das steuerliche Ergebnis. Der Grund und Boden kann nicht abgeschrieben werden, weil er keinem Werteverzehr, keiner Abnutzung unterliegt. Der Veräußerer hingegen, der kann je nach Fallkonstellation durchaus aber ein genau entgegengesetztes Interesse haben, sprich einen möglichst hohen Wertanteil des Grund und Bodens. Warum? Wenn der Veräußerer dieses Grundstück aus einem Betriebsvermögen verkauft, ne, weil das Grundstück vormals bei ihm in der GmbH war oder in einer Personengesellschaft, dann kann der Veräußerer die im Rahmen des Verkaufs realisierten stillen Reserven, wenn die gewissen Voraussetzungen vorliegen, in eine steuerfreie Reinvestitionsrücklage nach § 6b StG einstellen. Und je mehr Grund- und Bodenanteil enthalten ist, desto breiter sind dessen Möglichkeiten, diese stillen Reserven wieder auf Reinvestitionswirtschaftsgüter zu übertragen. Und darin besteht dann oftmals auch der Zielkonflikt.
Okay, ja, das heißt, ich habe hier oftmals widerstreitende Interessen. Jetzt weiß ich aus der Praxis, dass für die Käufer vor allem auch immer die Grunderwerbsteuer eine große Rolle spielt, die ja bei Immobilienkaufverträgen auch schnell mal recht hoch sein kann. Was ist da zu beachten, wenn ich die Kaufpreisaufteilung vornehme oder wie kann ich da die Kaufpreisaufteilung so gestalten, dass sie eventuell Vorteile bietet?
Genau, absolut richtig. Und wie es der Begriff schon sagt, es ist die Grunderwerbsteuer. Das heißt, die Steuer fällt auf den Erwerb von Grundstücken an. Grundstücke im zivilrechtlichen Sinne. Und ja, stell dir vor, dass in diesem Gesamtkonglomerat an Kaufvertrag mit dem Grundstück es aber nicht nur um den Erwerb von Grund und Boden und Gebäuden geht, sondern auch von Betriebsvorrichtungen, von Einbauküchen, Möbeln etc., also beweglichen Gegenständen, die im Gebäude enthalten sind. Das ist ja kein Grundstück. Das heißt, auf diesen Wertteil fällt auch keine Grunderwerbsteuer an. Dass aber keine Grunderwerbsteuer anfällt, sollte in jedem Fall im Vertrag geregelt werden, wie hoch denn der Kaufpreisbestandteil ist auf eben solche beweglichen Wirtschaftsgüter. Und nur dann unterliegt dieser Anteil nicht der Grunderwerbsteuer. Aber auch hier muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, auch diese Kaufpreisaufteilung darf natürlich nicht entgegen jeglicher Verhältnisse sein und muss einen realistischen Wert abbilden.
Okay, das heißt, wir haben da auch wirklich ein Zusammenspiel von Zivilrecht und Steuerrecht. Gerade bei den Betriebsvorrichtungen ist ja oftmals so, dass Betriebsvorrichtungen nicht automatisch zum Grundstück dazugehören, beziehungsweise es in der Rechtsprechung eben fraglich ist, ob jetzt da die eine Betriebsvorrichtung Grundstücksteil ist oder nicht. Gerade bei Photovoltaikanlagen kennt man ja dieses Problem, je nachdem, wie die Photovoltaikanlage aufgebaut ist. Mir ist da noch ein anderes Problem über den Weg gelaufen. Zwar fragen oft die Mandanten auch nach dieser Instandhaltungsrücklage beim Verkauf von Wohn- und Teileigentum. Und auch da habe ich eben dieses Zusammenspiel gesehen zwischen Steuerrecht und Zivilrecht. Und da ist es, meine ich, so, dass die Instandhaltungsrücklage, die dann vom Käufer miterworben wird, nicht die Bemessungsgrundlage erhöht und auch so die Grunderbsteuer sozusagen nicht mindert. Ist das so?
Genau, richtig. Ja. Okay. Das stimmt.
Ja.
Ich meine, jetzt haben wir ja viel gesprochen über ja doch Chancen der Kaufpreisaufteilung und sicherlich auch steuerliche Risiken im Falle der Nichtanerkennung, eben das Zurückfallen auf die BMF-Arbeitshilfe. Es liegt sehr in der Natur der Sache und das ist halt auch das Schicksal unserer beiden Berufe, dass wo Chancen liegen, die Risiken oftmals ja nicht sehr weit weg sind. Gibt es denn jetzt auch zivilrechtlich Risiken, auf die man die Mandanten hinweisen sollte?
Ja, in jedem Fall. Also im Kaufvertrag, wie du es schon gesagt hast, muss man immer ein bisschen Chancen und Risiken abwägen. Und jetzt gerade auch bei der Kaufpreisaufteilung muss man aufpassen, dass man nicht eventuell in eine Haftung reinkommt. Weil der Käufer könnte ja theoretisch auf die Idee kommen, wenn die Kaufpreisaufteilung jetzt hauptsächlich auf Werten basiert, die der Eigentümer, also der Verkäufer, geliefert hat, und jetzt im Nachgang der Käufer seine steuerlichen Vorteile nicht realisieren kann, er vielleicht den Verkäufer in Anspruch nehmen möchte für steuerliche Schäden, die er erlitten hat. Und deswegen empfehlen wir dem Verkäufer, da immer eine Enthaftungsklausel mit aufzunehmen, in der also klar geregelt wird, dass er für die Kaufpreisaufteilung keine Gewähr übernimmt und die steuerliche Anerkennung nicht gewährleistet ist und er dafür seine Haftung ausschließt.
Okay, das ist wichtig, ja. Also Cash am Ende des Tages.
Genau.
Ja. Ja. Sie sehen schon, Thema Kaufpreisaufteilung bietet viele Chancen, birgt aber, wie wir gerade gehört haben, auch Risiken. Nach meiner Erfahrung wird trotzdem das Thema und die Möglichkeit, den Kaufpreis bereits im Vertrag sachgerecht aufzuteilen, noch viel zu wenig in Anspruch genommen und hier werden dann unter Umständen steuerliche Vorteile verspielt. Da an der Stelle nochmal vielen Dank an dich, Daniel. War sehr informativ, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Gern.
Ciao.
Ciao.